Ja, guten Morgen. Ich möchte euch eine kleine Begebenheit erzählen aus meinem Alltag. Vor 2,5 Wochen war ich einkaufen. Das ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Ich habe einfach noch ein paar Getränke, ein bisschen was zu essen für unsere Familie zum Abendbrot gebraucht. Und dann bin ich in Bergneustadt in einen Supermarkt gegangen, bin so durch die Reihen gelaufen und irgendwie war das so, dass gefühlt 90% von allen Gegenständen, die es dort in dem Laden gab, Fitnessutensilien waren. Also gefühlt war der ganze Laden voll mit irgendwelchen Fitnessartikeln. Egal, was du gebraucht hast für Fitness, dort hast du es gefunden. Also wenn du schon immer mal eine pinke Hantel haben wolltest, an dem Tag hast du sie in diesem Laden gefunden. Und das hat mich so ein bisschen verunsichert. Ich habe gedacht, warum ist hier alles voll mit Fitnesssachen? Dann habe ich kurz überlegt und dann ist es mir doch klar geworden, ne? Ein neues Jahr hat begonnen. Viele Menschen haben sich neue Ziele gesetzt, unter anderem abzunehmen, fit zu werden oder was auch immer. Und die Discounter, die sind schlau, die richten sich danach aus und machen ihren Laden halt damit voll. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe einfach mal gegoogelt, was so von uns Deutschen die Wünsche und die Ziele für 2019 sind. Habe leider irgendwie nicht so richtig was gefunden für 2019. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist eine Top 10 von den Österreichern für 2019. Und dann habe ich die Seite mir angeschaut und habe festgestellt, dass unter den Top 10 der größten Wünsche und Ziele der Österreicher ganz oben auf der Liste Frieden steht. Frieden und Ruhe sind die Begriffe, die Österreicher sagen, dass das ihr größter Wunsch für 2019 ist. Und ich habe darüber nachgedacht und habe festgestellt, ja, kann ich verstehen, dass das ganz oben steht. Denn wir leben tatsächlich in einer Welt, wo Frieden gar nicht mal so selbstverständlich ist. In dieser Welt gibt es viel Unfrieden und vor allem viel Krieg. Ich habe euch mal eine Statistik mitgebracht, aber kann man nicht so gut erkennen, deswegen erzähle ich euch ein bisschen davon. Auf dieser Statistik kann man sehen, wie viele Kriege, Krisen und Dispute es in den letzten 12 Jahren weltweit gab. Und auf der ganz rechten Spalte steht die Anzahl der Kriege weltweit im jeweiligen Jahr. 2005, also ganz unten, gab es weltweit 2 Kriege, offiziell zumindestens. 12 Jahre später, also 2017, sind es schon 20 Kriege. Das Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung zählte 2017 20 Kriege und mehr als 385 Konflikte weltweit. In meinen Augen ist Frieden irgendwie was anderes. Ich habe das Gefühl, die Welt ist in vielen Bereichen zerrissen. Und hier bei uns? Wie sieht es da aus? Wir haben das Glück, dass wir hier im Moment in Deutschland keinen Krieg haben. Ich glaube, das ist ein absolut großer Segen Gottes. Aber dennoch leben wir auch hier in Deutschland in unruhigen Zeiten. Es gibt viele Spannungen, sei es politisch, gesellschaftlich, aber auch in unseren Gemeinden, und auch bei uns persönlich, in unserem eigenen Leben. Erst vor kurzem habe ich es erlebt, dass ein ganz blödes Missverständnis entstanden ist. Und durch dieses blöde Missverständnis ist ein Riesenkonflikt entstanden zwischen mir und anderen Personen. Und es hat so viel Zeit und Kraft gekostet, um diesen Konflikt, um diese Beziehung irgendwie wieder zu retten. Und ich habe so gemerkt, hey, das geht so schnell, dass in meinem Leben Unfrieden entsteht. Ich glaube, die Welt und wir brauchen Frieden. Ich glaube, tief in uns drin ist ein Hunger und eine Sehnsucht nach Frieden. Selbst beim Eurovision Song Contest kommt das zum Ausdruck. 1982 sang Nicole Holoch folgendes Lied. Die Technik kann das ja mal kurz abspielen. Sehen Sie ganz kurz, nur ein paar Sekunden, dass ihr das Lied erkennt.
Ein bisschen Sonne für die Seele.
Genau, ich glaube, viele von euch kennen das Lied, ein bisschen Frieden. Die Sehnsucht nach Frieden ist in uns irgendwie drin. Wir sehnen uns danach, zur Ruhe zu kommen. Das Problem ist aber, dass ich das Gefühl habe, wir entfernen uns immer mehr davon. Die Welt ist an vielen Punkten friedlos. Ich möchte mit euch heute darüber reden, was überhaupt Frieden ist und noch viel wichtiger, wie Frieden weltweit, aber auch bei uns persönlich entstehen kann. Und dazu wollen wir uns einfach mal die Jahreslosung von 2019 anschauen. Und diese Jahreslosung, die ist sehr, sehr aktuell. Die ist schon vor 3 Jahren entstanden, aber trotzdem ist sie, glaube ich, sehr gut und sehr passend für dieses Jahr. Die Jahreslosung von 2019 steht in Psalm 34, Vers 15. Genau, kannst du? Sehr schön, okay, da haben wir es. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist die Jahreslosung von 2019. Suche Frieden und jage ihm nach. Dieser Ausspruch, der stammt von David. Und das, beziehungsweise diesen Ausspruch, schreibt er in einer Situation, wo er gerade auf der Flucht ist. König Saul verfolgt David. Und er verfolgt ihn, weil er ihn als Konkurrenten wahrnimmt. König Saul glaubt, dass David ihn den Thron streitig machen möchte. Und deswegen sagt er sich, nee, das kann ich nicht mit mir machen lassen, ich muss ihn aus dem Weg räumen. Was macht David? Logisch, er flieht vor Saul. Und auf dieser Flucht erfährt er immer wieder Gottes Bewahrung. Gott schützt ihn vor allen möglichen Angriffen von Saul und auch vor anderen Feinden. Gott hilft ihm und lässt es nicht zu, dass David umkommt oder von Saul ergriffen wird. Und Psalm 34 ist jetzt die Reaktion von David auf eben diese Rettungstaten Gottes. David erlebt am eigenen Leib das Eingreifen Gottes in größter Not. Er dankt ihm und lobt ihn dafür. Und da heißt es eben ab Vers 14, ich lese nochmal den Vers vorher vor. Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Es gibt in der Bibel so viele Stellen, die sich um Frieden drehen. In der Luther-Übersetzung sind es über 250 Stellen, in denen von Frieden gesprochen wird. Frieden ist ein Schwerpunkt von Gottes Reden. Auf Gottes Agenda steht das Thema Frieden ganz weit oben. Es ist nicht irgendwie so ein Unterpunkt, Unterthema, sondern es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Aber was ist überhaupt Frieden? Da steht ja in der Bibel eigentlich nicht Frieden drin, sondern da steht auf Hebräisch das Wort Shalom. Und ursprünglich bedeutet das Wort Shalom Vervollständigung. Shalom beschreibt ein umfassendes Wohlergehen in allen Lebensbereichen, sei es körperlich, psychisch, sozial oder auch geistlich. Shalom ist sozusagen ein optimaler Zustand von Frieden mit mir selbst und mit anderen. Suche Frieden und jage ihm nach. Oder suche Shalom und jage ihm nach. In diesem Satz steckt ja das Wort jagen drin. Und da habe ich mir gedacht, lasst uns doch einfach mal heute so einen kleinen Jagdschein machen für 2019. Gleich mal die Frage an euch, wer von euch hat denn einen Jagdschein? Gibt es da jemanden von euch? Okay, ja gut, dass wir uns heute treffen. Lasst uns heute einen Jagdschein machen. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür. Wir kriegen das zusammen hin. In der Bibel gibt es 2 Arten von Frieden. Und die beiden Arten, die möchte ich euch jetzt mal vorstellen. Die erste Art von Frieden, die in der Bibel beschrieben wird, ist Frieden, der von Gott kommt. Manche von euch waren ja zum Jahresabschluss 2018 vor ein paar Wochen hier da und da haben wir uns nochmal die Jahreslosung von 2018 angeschaut. Und die stand in Offenbarung 21. Und Offenbarung 21 macht das ganz deutlich, dass Gott derjenige ist, der Frieden schaffen wird. Es wird der Tag kommen, an dem Gott Leid, Schmerz und Tod einfach verschwinden lässt. Es wird nicht mehr da sein. Gott wird bei uns wohnen und es wird keinen Krieg mehr geben. Gott persönlich wird das Friedensreich aufbauen. Jesaja 65 drückt es bildlich gesprochen natürlich ganz stark aus. Nämlich Jesaja 65 spricht davon, dass der Tag kommen wird, an dem Wolf und Lamm beieinander weiden werden, ohne dass der Wolf das Lamm töten wird. Es gibt so viele Zusagen in der Bibel, die uns deutlich machen, Gott ist derjenige, der eines Tages Frieden schaffen wird. Kein Mensch wird das machen, sondern Gott allein. Ich interessiere mich ganz stark für Politik. Von euch bestimmt auch ein paar. Also ich könnte gefühlt jeden Tag alle möglichen Politik-Sendungen angucken. Ich finde das einfach spannend und ich glaube, das gehört auch ein bisschen dazu, dass wir politisch uns auskennen und mitreden können. Allerdings ist das bei mir auch so, dass ich, wenn ich eben irgendwas von Politik anschaue oder lese, doch recht schnell emotional werden kann. Also ich kann mich ganz schnell aufregen, wenn ein Politiker irgendeine Meinung vertritt, die ich persönlich jetzt nicht so teilen kann. Und dann kann ich ganz schnell aufbrausend werden, zum Leidwesen meiner Frau. Und ich habe lange Zeit gedacht, dass wenn der Politiker oder die Partei das Land so und so gestalten würde, dann wäre bald alles gut. Dann würde richtiger Frieden entstehen. Dann wäre es doch gerecht hier auf Erden. Und allen würde es gut gehen. Und eines Tages hat Gott zu mir gesprochen und hat mir Klarheit darüber gegeben. Denn er hat mir deutlich gemacht, dass ich glaube, ein bisschen vergebens drauf hoffe. Denn wenn wir ehrlich sind, dann wird kein Politiker in Deutschland und erst recht kein Politiker weltweit und auch kein anderer Mensch auf dieser Welt dafür sorgen, dass hier auf dieser Erde Frieden entsteht. Dass dieser Friede entsteht, so wie er in Offenbarung 21 beschrieben wird. Ja, die Politik hat eine riesengroße Verantwortung für das Volk. Und Gott will, dass wir Verantwortung für das Leben hier auf Erden übernehmen. Dass wir für Gerechtigkeit und Frieden uns einsetzen. Aber es sind doch nur Bruchstücke von wirklichen Frieden. Denn Gott ist derjenige, der echten und dauerhaften Frieden schaffen wird. Lasst uns ihm vertrauen. Lasst uns unsere Blicke und unser Vertrauen auf sein Handeln und sein Versprechen richten. Es gibt noch eine zweite Art von Frieden, die die Bibel beschreibt. Also die erste Art war der Frieden, der von Gott kommt. Und die zweite Art von Frieden ist der Frieden, den Menschen miteinander vereinbaren. Ja, auf der einen Seite wird Gott wirklich Frieden schenken eines Tages. Er wird das ewige Friedensreich aufbauen. Aber auf der anderen Seite sind wir persönlich von Gott aufgefordert, Frieden vorzuleben. Passend dazu eben die Jahreslosung, wo es heißt, suche Frieden und jage ihm nach. Das ist die Aufforderung, die David aufgeschrieben hat. Wir Menschen haben den Auftrag, friedvoll zu leben. Das ist das, was Gott von uns möchte. Ich habe mich so gefragt, als ich die Jahreslosung gelesen habe, wie der Vers so zueinander passt. Weil da stecken zwei Wörter drin, die ich irgendwie nicht gleich so zusammengekriegt habe. Da steht Jagen und Frieden. Und das sind jetzt nicht gerade die zwei Wörter, die ich sofort miteinander in Verbindung bringen würde. Jagen hat meines Erachtens irgendwie so was Kriegerisches an sich. Und Frieden ist für mich irgendwie das glatte Gegenteil. Dann habe ich mir nochmal ein paar andere Übersetzungen angeschaut. Und die Hoffnung für alle Übersetzungen, die löste für mich so ein bisschen diesen scheinbaren Konflikt. Weil die Hoffnung für alle, die formuliert das so: Setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Das ist unsere Verantwortung und unser Auftrag. Setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Jesus hat das mal noch ein bisschen positiver in der Bergpredigt formuliert. Er sagt, selig oder auch glücklich sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Söhne genannt werden. Wer Frieden stiftet, wird Sohn und Tochter Gottes genannt. Ich finde, das ist eine extrem geniale Zusage Gottes. Wenn wir Frieden stiften, sind wir Kinder Gottes. Ich finde es spannend, sich mal David anzuschauen, in welchem Kontext er auch diesen Vers geschrieben hat. Er schreibt den Vers ja nicht, weil er irgendwie noch ein bisschen Platz auf der Seite hat und sich denkt, na gut, was für einen schlauen Satz könnte ich denn jetzt hier noch reinwerfen? Und dann schreibt er das eben. Nee, das hatte schon einen Grund, warum er das macht. Er schreibt es, weil er selbst die Erfahrung gemacht hat, dass die Jagd nach Frieden so, so wichtig ist. Ich habe es ja am Eingang gesagt, David wird von Saul verfolgt. Saul will David töten. Er ist insgesamt rund 20 Jahre vor Saul auf der Flucht. 20 Jahre auf der Flucht. Und im Laufe der Flucht hat David mehrmals die Chance, sich an Saul zu rächen. Einmal gibt es eine Situation, da schläft Saul und David steht direkt neben ihm. Und es wäre so einfach für David gewesen, einfach ihn kalt zu machen, ihn umzubringen und sich somit zu rächen für die Verfolgung, für das Leid und die Not, die David so viele Jahre wegen Saul ertragen musste. Was macht David? Er tut es nicht, er tötet ihn nicht. David wählt den Weg des Friedens. Das heißt jetzt nicht, dass er kuscht, sondern er macht David schon deutlich, dass es Unrecht ist, was Saul macht. Dass es nicht richtig ist, was er tut. Aber er wählt den Weg des Friedens. Und mich beeindruckt diese Haltung von David, weil sie so grundlegend anders ist, als was ich ganz oft bei mir in meinem Leben und auch in meinem Umfeld beobachte. Ich sehne mich danach, genauso zu handeln und zu leben wie so ein David. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir bewusst diesen Weg des Friedens wählen. Wir müssen uns dafür entscheiden, immer wieder bewusst den Weg des Friedens zu wählen. Vor allem und gerade dann, wenn meine Gefühle, mein Zorn oder meine Gedanken genau das Gegenteil sagen. Parallel zu meiner Anstellung hier in der Gemeinde und der Beschäftigung bei der OGS in Derschlag mache ich gerade ja noch meinen Master und vor kurzem musste ich eine Hausarbeit schreiben und dazu musste ich ganz, ganz viele Bücher lesen und ein Buch habe ich gelesen von Martina Kessler und Martin Hübner. Das Buch heißt Von Kritik lernen, ohne verletzt zu sein und das ist ein ganz, ganz starkes Buch, also große Empfehlung, kauft euch das. Das hat mir wirklich geholfen, besonders in der Thematik hat es mir weitergeholfen, weil es gibt da ein Kapitel, da geht Martina Kessler auf den Unterschied zwischen Harmonie und Frieden ein. Martina Kessler sagt, dass Harmonie versucht, Entgegengesetztes zu einem Ganzen zu vereinen. Harmonie versucht, Entgegengesetztes irgendwie so in Einklang zu bringen. Man versucht, etwas eben zu harmonisieren. Oftmals sucht man dann irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner, die kleinsten gemeinsamen Übereinstimmungen und krallt sich dann daran fest. Das Problem ist aber, dass Harmonie meistens ein Vorbote, Nachklang oder eine Pause von Unfrieden ist. Wenn beispielsweise ein Konflikt zwischen zwei Personen entsteht und man versucht, Harmonie reinzubringen, dann heißt es noch lange nicht, dass echter Frieden da ist. Denn Harmonie versucht meistens, die Probleme kleinzureden. Und das Gute, das Gemeinsame zu betonen und hochzuhalten. Harmonie gehört zu Frieden. Harmonie kann durch Frieden entstehen. Aber Harmonie ist nicht Frieden. Frieden ist viel mehr als Harmonie. Ich glaube, wir verwechseln ganz oft Harmonie und Frieden miteinander. Frieden hat etwas Tiefes, etwas Gründliches, etwas Absolutes. In einer Beziehung, die von Frieden geprägt ist, werden Kleinigkeiten auch als solche wahrgenommen. Es ist nicht möglich, im Frieden miteinander zu leben und gleichzeitig an anderer Stelle total miteinander verstritten zu sein. Aber es ist möglich, in einer harmonischen Beziehung völlig zerstritten zu sein. Und genau dieses Phänomen, das habe ich ganz, ganz oft, vor allem in meiner Anfangszeit, in meiner Beziehung zu meiner Frau erlebt und erlebe ich tatsächlich heute noch. Wir haben besonders am Anfang in unserer Beziehung viel miteinander gestritten. Wir hatten unterschiedliche Meinungen und haben uns die dann rangeknallt, haben uns verletzt mit Worten. Und anstatt den Kern des Problems zu lösen, haben wir so bildlich gesprochen wie so eine Decke der Harmonie drüber gezogen. Und das sah praktisch dann so aus, indem wir uns dann nach so einem heftigen Streit einfach wieder umarmt haben, gekuschelt haben und gesagt haben, hey, tut mir leid, ach, war doch nicht so schlimm, wird schon wieder und lass uns doch wieder Frieden haben. So sah das ganz oft bei uns aus. Und ja, es tat uns tatsächlich leid. Aber das Problem war, dass das Problem immer noch zwischen uns war. Und es dauerte meist nicht lange, da ging alles wieder von vorne los. Und so gab es manches Thema, worüber wir uns Jahre gestritten haben. Immer wieder von vorne, immer wieder das gleiche Thema. Martina Kessler formuliert es so, sie sagt, übertriebenes Harmoniebedürfnis verdrängt und maskiert die eigene Meinung und die eigenen Bedürfnisse. Und das führt immer wieder zu neuen Konflikten und Unfrieden. Frieden ist ein heilsamer Zustand der Stille, der weder von Störungen noch von Unruhe beeinträchtigt wird. Es geht aber nur, wenn Konflikte geklärt werden. Das Ziel muss immer Frieden sein. Und Frieden heißt nicht, Konflikte zu vermeiden, überall aufzupassen, dass ja keine Konflikte entstehen. Nein, ganz im Gegenteil. Frieden heißt vielmehr, Konflikte wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen, sie anzusprechen, um Beziehungen zu klären und zu bereinigen. Erst dann kann echter, bleibender Frieden entstehen. Und genau daher verstehe ich auch eben diesen Psalm 34 als einen Handlungsauftrag an uns, um Frieden zu schaffen. Wir sind aufgerufen, Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Wir dürfen Konflikte nicht einfach so zur Kenntnis nehmen, sondern wir müssen uns einmischen und überlegen, was wir dazu beitragen können, dass Frieden entsteht. Ja, das heißt jetzt nicht, dass wir verantwortlich dafür sind, dass Weltfrieden entsteht. Haben wir ja vorhin gesagt, das entsteht letztendlich nur durch Gott. Aber trotzdem sollen wir in dem Kontext, wo wir leben, vorbildhaft und mutig in die richtige Richtung gehen. Manchmal kann das heißen, einfach zuzuhören. Dem anderen zuhören und dadurch verstehen, warum er so giftig und so schlecht zu mir ist. Manchmal heißt Frieden nachjagen, aber noch mehr. Wir haben als Jugendmitarbeiter und später dann auch mit den Jugendlichen ausgemacht, dass wir in der Jugendarbeit das sogenannte Gastgeberprinzip anwenden wollen. Ich habe das irgendwo mal aufgeschnappt, keine Ahnung wo. Also das ist nicht von mir, aber es ist ein extrem gutes Prinzip, deswegen möchte ich das mit euch teilen. Das Gastgeberprinzip bedeutet Folgendes. Stellt euch mal vor, ihr seid zu Hause und ihr bekommt Besuch. Und er klingelt so an die Tür, kommt herein. Wenn ihr gute Gastgeber seid, wird es nicht lange dauern und ihr fragt euren Gast, ob er etwas trinken möchte. Zum Beispiel. Es gibt auch noch andere Sachen, die man fragen kann, aber mal als Beispiel. Ihr fragt euren Gast, hey, möchtest du was trinken? Als Gastgeber sollte man zuvorkommend sein. Ich warte also nicht als Gastgeber so lange, bis der Gast kommt und sagt und fragt, kann ich irgendwas trinken? Habt ihr zufälligerweise was da? Sondern ich als Gastgeber werde initiativ und frage ihn oder sie, ob er etwas trinken möchte. Und dieses Prinzip übertragen wir jetzt auf die Jugendarbeit, indem wir sagen, wir sind in der Jugend alle Gastgeber. Vor allem sind wir Gastgeber in Bezug auf Frieden. Wenn einer von uns merkt, dass irgendwo Frieden in unserer Gruppe bröckelt, wenn einer von uns merkt, dass irgendwo gelästert wird, wenn einer von uns merkt, dass Beleidigungen fallen oder wenn einer merkt, dass eine Person in Problemen steckt, dann ist er dazu verpflichtet, Gastgeber zu sein. Er oder sie hat die Verantwortung, initiativ zu werden, das Problem wahrzunehmen und anzusprechen und Lösungen mitzusuchen. Und das ist jetzt ganz wichtig, das trifft auf jeden zu. Egal, ob ich Täter, Opfer oder sogar nur Zuschauer bin. Ich bin verantwortlich. Ich bin Gastgeber. Wenn ich also mitbekomme, wie zwei Personen sich streiten, dann ist es auch meine Verantwortung, die beiden darauf anzusprechen. Manche halten vielleicht jetzt dagegen und sagen, das geht dir noch gar nichts an. Hey, wenn die zwei sich streiten, dann kann das dir völlig egal sein. Misch dich doch da nicht ein. Doch, er soll sich einmischen. Denn, und das ist das Entscheidende dabei, immer dann, wenn der Frieden oder der Shalom gestört wird, dann leiden alle darunter. Alle, die in der Gruppe sind. Und genau aus diesem Grund sind alle verantwortlich. Aber natürlich unter der Prämisse, dass es darum geht, Frieden in Liebe wiederherzustellen. Mein Traum ist, dass wir sowas auch in unserer Gemeinde hier leben, dass wir so miteinander umgehen können. Lasst uns gemeinsam Frieden nachjagen. Lasst es nicht zu, dass Konflikte über Jahrzehnte einfach nicht gelöst werden. Lasst es nicht zu, dass das Unrecht in unserer Gemeinde gewinnt, sondern lasst uns dafür kämpfen, dass immer mehr Frieden entsteht. Jetzt kommt ein Punkt, der mir ganz stark auf dem Herzen liegt. Denn ich merke in mir drin, dass ich mich danach sehne, so ein Friedensstifter zu sein. Ich will Frieden haben in meinem Umfeld. Ich, Markus, möchte ein guter Ehemann sein. Ich möchte so ein guter Ehemann sein, der es schafft, Konflikte zu erkennen und zu lösen. Der es schafft, dass Unfrieden und Krieg gar keine Chance hat, irgendwie in meine Ehe reinzukommen. Ich will ein guter Vater sein, der für seine Kinder ein Friedensstifter ist und der das vorlebt. Und meine Kinder daran sehen können, was es heißt, friedvoll zu leben. Ich will in meinem Freundeskreis der Erste sein, der bereit ist, sich zu versöhnen und den Weg des Friedens zu wählen. Ich will hier in der Gemeinde dafür kämpfen, dass ich nicht auf meine egoistischen Wünsche schaue, sondern dass ich für gesunde Beziehungen kämpfe. Ich will zuhören. Ich will Vorurteile abbauen. Ich will der Erste sein, der Schuld eingesteht und um Vergebung bittet. Wie oft sehe ich im Fernsehen Menschen, die ganz offensichtlich riesengroßen Mist gebaut haben. Jeder, der das im Fernsehen sieht, sagt, ist doch logisch, du hast Mist gebaut. Ne? Und was macht die Person da? Die stellt sich hin und sagt, ach, war nicht meine Schuld. Die anderen sind schuld, der andere hat Mist gebaut. Alle haben Schuld, nur nicht ich. Ich sehne mich so danach, mutig zu sein und zu sagen, ja, mein Fehler. Ich habe Mist gebaut, es tut mir leid. Kannst du mir vergeben? Ich will genauso jemand sein. Und ich habe auch den Anspruch, an mich selbst so zu leben. Allerdings, und das ist die Herausforderung dabei, erlebe ich mich oft ganz anders. Ich habe schlechte Gedanken über andere. Ich rede schlecht über meinen Nächsten. Ich bin ganz tief in meinem Herzen drinne stolz und harre auf mein Recht. Ich stifte Unfrieden. Ich komme ganz oft an meine Grenzen und zerbreche nicht selten an meinen eigenen Maßstäben, die ich habe. Die Theorie von Frieden, die ist mir klar, die ist nicht schwer. Aber die Praxis lebe ich viel zu selten. Ich glaube zu wissen, warum das so ist. Der größte Grund, warum ich und vielleicht auch du und wir viel zu selten es schaffen, Frieden nachzujagen, der liegt daran, dass uns Frieden mit Gott fehlt. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt heute Morgen. Du kannst die besten Absichten haben in deinem Leben. Du kannst dir die größten Ziele am Anfang von 2019 setzen. Du kannst das reinste Herz haben. Aber wenn du keinen Frieden mit Gott hast, wenn du diesen Frieden Gottes nicht persönlich erlebt hast, dann ist vieles umsonst. Ich glaube, das ist eine tiefe Wahrheit Gottes. Erst dann, wenn wir Frieden bei Gott finden, erst dann können wir wirklich Frieden nachjagen. Jesus drückt es in Johannes 14, 27 mal so aus. Er sagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Gott möchte uns einen Frieden geben, den die Welt so nicht kennt. Einen Frieden, der uns die Kraft schenkt, anderen wiederum Frieden zu schenken. Ich möchte euch an der Stelle mal eine Person vorstellen, die genau das erlebt hat. Ich habe von dieser Person die Geschichte gelesen und die hat mich unglaublich beeindruckt. Und ich habe auch die ein oder andere Träne fallen gelassen. Es handelt sich um Horatius Spafford. Vielleicht kennen einige von euch die Person. Wenn nicht, ihr werdet sie gleich kennenlernen. Er lebte von 1822 bis 1888. Er und seine Frau hatten 4 Kinder. Und sie als Familie, sie reisten nach Schottland. Sie wollten sich dort dem Evangelistenteam von Moody anschließen. Horatius Spafford hatte aber in Amerika noch ein paar Sachen geschäftlich zu erledigen. Und deswegen kam es dazu, dass seine Frau mit den 4 Kindern ohne ihren Mann schon mal mit einem Schiff Richtung Schottland fuhren. Am 22. November 1873 kollidierte das Schiff mit einem englischen Segelboot. Innerhalb von 30 Minuten sank das Schiff. 226 Menschen starben durch dieses furchtbare Unglück. Darunter waren auch die 4 Kinder von Horatius Spafford und seiner Frau. Seine Frau überlebte dieses Unglück, weil sie von einem Matrosen rechtzeitig im Wasser gefunden wurde. Sie war eine der wenigen Überlebenden. 9 Tage später erreichte sie das Festland. Schnell telegrafierte sie ihrem Mann, dass sie die Einzige war, die überlebte. Als er die Nachricht mitbekam, fuhr er so schnell er konnte mit dem nächsten Schiff Richtung Europa, um zu seiner Frau zu kommen. Er fuhr mit dem Schiff und in einer Nacht während dieser Überfahrt kam plötzlich der Kapitän zu Horatius Spafford. Und der Kapitän sagte ihnen, dass sie sich nun an der Stelle befinden, wo das Schiff untergegangen ist, wo seine 4 Kinder gestorben sind. Genau in dieser Nacht schrieb Horatius Spafford ein Lied. Ein Lied, welches alt ist, aber doch sehr bekannt wurde. Es heißt, It is well with my soul. Einige von euch werden dieses Lied kennen. Ich möchte euch gerne die erste Strophe zeigen, abspielen. Und danach möchte ich euch die erste Strophe nochmal auf Deutsch vorlesen, weil hier könnt ihr sie nur Englisch lesen. When wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch allezeit singt. Mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herr, mir ist wohl in dem Herrn. Ihr Lieben, das kannst du nur sagen und schreiben, wenn du den Frieden Gottes erlebt hast. Da schreibt ein gebrochener Mann ein Lied, weil er Gott begegnet ist. Hast du diesen Frieden schon bei Gott erlebt? Lebst du in diesem Frieden? Vielleicht hast du diesen echten Frieden noch nie erlebt. Gott möchte dir diesen Frieden schenken. Einen Frieden, der dich ruhig macht. Auch wenn Stürme von fern drohen. Dein Herz singen kann, mir ist wohl in dem Herrn. Augustinus, ein alter Kirchenvater, sagte einmal, habe ich auch als PowerPoint-Bild, haben wir das? Okay, mach du einfach. Genau. Er sagte einmal, unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet bei dir. Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet bei dir. Friedlos ist die Welt, bis wir Frieden finden bei dir. Der Frieden, der fängt bei mir an. Der fängt bei dir an. Der fängt bei uns an. Und diesen Frieden, den dürfen wir bei Gott finden. Wenn du dich nach diesem inneren Frieden sehnst, der unabhängig von deinen Umständen ist, dann suche Gott. Versuch nicht krampfhaft irgendwie Frieden vorzuleben, überall Frieden zu schaffen, sondern fang an, bei Gott diesen Frieden dir geben zu lassen. Weil nur er kann dir das schenken, dass du ein friedvoller Mensch bist. Suche Gott, er wird sich finden lassen. Such ihn in der Stille und du wirst überrascht sein, was er alles so in deinem Herzen bewegen kann. Lass uns jetzt eine ganz kurze Stille haben. Du kannst in dieser kurzen Stille die Zeit nutzen, um Gott zu begegnen. Er wartet auf dich. Lass dir Frieden schenken. Gott ist nicht weit weg. Im Gegenteil, ich glaube, er ist näher da, als wir uns vorstellen können. Jesus Christus, ich sehe die Welt, wir sehen die Welt und wir sehen so viele Dinge, die nicht gut laufen. Dinge, die uns Kummer, die uns Leid machen, die uns bedrücken. Dinge, die ich einfach nicht verstehen kann, warum sie da sind. So viel Leid, so viel Not. Danke dir dafür, dass du eines Tages aufräumen wirst. All die Sachen, die jetzt schief laufen, wo Dinge passieren, die nicht richtig sind. Danke, dass du eines Tages alle Tränen abwischen wirst. Ich danke dir, dass du heute schon damit anfängst, tief in uns drin, dass du uns berühren möchtest, dass du uns einen Frieden geben willst, den ich durch nichts anderes bekommen kann. Ich sehne mich danach, wir sehnen uns danach. Bitte begegne uns, bitte schenke uns das, was wir brauchen. Lass uns dich erkennen, lass uns dich suchen. Amen.